Hallo, Chumbas. Der folgende Talk klingt vielleicht ein bisschen so, als wäre er mitten auf der Corporate Plaza in Night City aufgenommen worden. Das liegt daran, dass wir ihn auf der Community Party von CD Projekt während der Gamescom in Köln aufgezeichnet haben. Da war es leider ein bisschen lauter um uns herum. Außerdem hat im Nebenraum eine Band gespielt. Deshalb ist der Ton nicht so gut, wie ihr es normalerweise von uns gewohnt seid. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm, zumal uns Miles von CD Projekt wirklich spannende Sachen erzählt hat über die Entstehung von Cyberpunk 2077, über den problematischen Release und darüber, was sich seitdem im Spiel getan hat und jetzt auch im Add-on Phantom Liberty und in Cyberpunk 2.0 im kostenlosen Upgrade tun wird. In diesem Sinne, Entschuldigung für den Ton und hoffentlich trotzdem viel Spaß. Erinnert ihr euch noch an das Jahr 2019? Es kommt mir einerseits vor, als wäre es gerade erst gestern gewesen und andererseits, als wäre das die allerfernste Vergangenheit, als wir noch so gepuderte Perücken getragen haben und Telefone hatten, die noch in normalgroße Hosentaschen passten. 2019 waren wir zum letzten Mal auf einer Community-Party von CD Projekt, um gemeinsam zu podcasten. Natürlich über Cyberpunk 2077 damals. Und jetzt wissen wir alle, dass Cyberpunk 2077 einen schweren Release hatte. Doch wir sind 4 Jahre später wieder auf eure Community Party, auf die Community Party von CD Projekt zurückgekehrt. Aus freudigem Anlass. Denn bald kommt nicht nur der erste DLC mit Phantom Liberty, sondern auch Cyberpunk 2.0. Ein neues und besseres Cyberpunk. Würde ich es mal nennen. Wir werden gleich drüber sprechen, was genau das ist. Wir werden aber auch drüber sprechen, was genau damals so passiert ist und was auch in der Zwischenzeit jetzt passiert ist in diesen 4 Jahren seit 2019, was gerade erst gestern war. Dafür zu meiner Seite natürlich die Moderationshaubitze, wie ich aus den YouTube-Kommentaren gelernt habe. Geraldine Hohmann, hallo.
Hallo, 2019 gab es mich auch noch gar nicht. Ich habe mich ja erst materialisiert, seit ich in deinem Podcast-Team bin. Da habe ich mich, anno 2020, habe ich mich materialisiert im GameStar-Team, seitdem bin ich da.
Ja, und du hast aber damals diese Community-Talk-Runde, die wir gemacht haben, in unserer Gamescom-Doku gesehen.
Die habe ich gesehen.
Und wurdest nicht abgeschreckt davon?
Nee, ich bin trotzdem hier.
Okay, ich bin stolz auf dich. Mit uns hier ist natürlich der Gebieter der Untoten, der damals auch am Test von Cyberpunk beteiligt war. Hallo Maurice!
Danach selbst so ein bisschen untot war. Aber ich glaube nicht so untot wie der vierte in unserer Runde.
Ja, er hat jedes Mal, wenn ich ihn treffe, einen Titel mehr. Ursprünglich war er mal Level Designer, dann war er Senior Level Designer, jetzt ist er Level Design Acting Lead. Das musste ich nicht nachlesen gerade bei CD Projekt und
Cyberpunk. Nein, das war so spontan, Micha. Ich bin so stolz auf dich, das war
ja
so gut.
Ja, das war nichts Geschriebenes, das habe ich jetzt mir so einfach so eingefallen. Miles, schön, dass wir uns mal wieder sehen.
Freut mich, da zu sein. Ich finde ja auch, wo du es eben gesagt hast, damals war die Technik auch viel älter, wenn ich dran erinnere.
Ja. Das ist ein Thema, das sich durch diese ganze Messe zieht.
Ja.
Die Technik.
Ja. Abstürze und ich weiß nicht, veraltete Technik.
Ja, nichts funktioniert.
Nee, noch nie gehört.
Ja. Das zweite Motiv dieser Messe sind auch Leute, die Sachen nach anderen Leuten werfen. Ich kann es hier einmal live im Podcast sagen. Micha hat mich auf der Messe mit Müll beworfen. So weit ist es schon gekommen. Nachdem ich ihm einen Snack gebracht habe.
Ich gebe zu, es stimmt.
Das ist echt schlimm. Es scheint also jedes Jahr auf der Gamescom jetzt einen neuen Skandal zu geben. Nach der Geschichte letztes Jahr in Halle 8 haben wir jetzt auch noch wieder ein Gewaltverbrechen. Also
ja, und jetzt tust du so unschuldig. Dabei habe ich gehört, dass du unserem Chef David ein Glas aus der Hand geschlagen hast, gerade gestern. Gewaltvoll.
Ja, aber absichtlich.
Ja, die Stimmung ist gereizt.
Ja.
Man merkt das schon.
Es kocht alles.
Ja, es kocht.
Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, was wäre, wenn Kriminelle unerlaubt in euren Kopf reinschauen könnten? In Cyberpunk geht sowas ja und ich stell's mir ganz schön übel vor, weil die dann ja all meine Geheimnisse kennen würden. Zum Beispiel, dass ich manchmal heimlich Szenen aus Star Trek mit so Fingerpüppchen ist jetzt auch nicht so wichtig. Köpfe zu hacken ist zum Glück noch unmöglich. Vor neugierigen Blicken im Internet solltet ihr euch aber trotzdem schützen und zwar mit NordVPN. Das ist eure Blackwall für sichere und verschlüsselte Reisen durch den Cyberspace. Ihr verbindet euch mit nur einem Klick oder automatisch, wenn ihr möchtet, sogar mit 2 VPN-Servern auf einmal für doppelten Schutz. Dabei speichert NordVPN keine Traffic-Logs und wenn ihr jetzt auf nordvpn.com/gspodcast geht, dann könnt ihr euch dort das 2-Jahres-Paket sichern, inklusive 4 Monaten extra und 30 Tagen Geld-Zurück-Garantie. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Aber jetzt sag mal, ich meine, das ist natürlich die Frage, die uns alle umtreibt, jetzt wenn wir über Cyberpunk sprechen, über den Release damals sprechen, über den Zustand, in dem es rausgekommen ist, auf den Konsolen vor allem. Was ist schiefgelaufen? Was ist damals passiert?
Das ist eine Kurzfassung. Bitte so in 1-2 Sätzen.
Ja, genau. Also, dass wir ein Short-Video dann draus klippen können.
Ja. Wow. Ja, also ich glaube, wie jetzt durch das Gelächter und so die Kommentare schon so ein bisschen hervorklingt, ist das keine Antwort, die man einfach so geben kann. Da ist relativ viel irgendwie nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Und es klingt, also ohne das jetzt irgendwie schönreden zu wollen, aber es ist absolut nicht. Ich glaube auch, teilweise ist es eine echt unglückliche Verkettung an Ereignissen gewesen für uns. Zum einen ist es halt ja klar, die Launch-Fassung auf den Last-Gen-Konsolen schon?
Alter Schrott sagen wir manchmal auch, ja.
Das hast du jetzt gesagt.
Nein, wir haben sie geliebt, die PS4, die Xbox One. Damals halt. Ja,
mittlerweile ist halt so. Das ist halt echt super schwer, ne, weil wir hatten ja ursprünglich zum Beispiel, also mal um einen Faktor zu nennen, wir hatten ursprünglich den Plan, das Spiel so zu veröffentlichen, dass wir aus diesem Next-Gen-Bereich, also da nicht landen. Ne? Und wir wollten das ja eigentlich früher rausbringen sogar. wie ich das so weiß, ist das Problem dann zum Beispiel, dass du ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch so Momente hattest, wo dann eben die Plattformbetreiber selber dann aber auch wollten, dass wenn das Spiel rauskam, dass das zumindest mit Kompatibilität dann auf den neuen Konsolen rauskam, ja. Und leider ist es nicht so, dass das nur so ein Schalter ist, den man so umlegt und so, jetzt läuft es auf der
PS5. Ja doch, PS5 an, aus, machst du dann einfach, ne? Also.
Schön wär's, ja.
Ne? Und, es ist echt so ein Act, dann,
also. Ist schon, das ist wirklich, echt, ja.
Wir sind ja nur Laien, wir wissen das ja.
Genau, und ja, das ist nämlich das Witzige auch, es gibt dann auch so Regeln wie zum Beispiel bei Sony, du durftest halt kein Spiel nur, das ist bei Microsoft auch so, also du darfst kein Spiel einfach nur für die PS4 Pro rausbringen oder so, sondern es muss auch für die Basisvariante geben. Ne? Und man kann auch verstehen, warum das so ist. Aber um da wegen der Komplexität mal so drauf einzugehen, selbst da, wo man so denken würde, es ist so ein System, das eine hat halt ein bisschen mehr Umf dahinter, aber im Prinzip ist ja beides die PS4, jetzt dann teilweise Sachen, wo man dann so einen Bug hat, der existiert nur auf einer von beiden Plattformen. Ja, und trotzdem, also Implementierung alles gleich ist, ja, und dann hast du halt also wirklich sehr viel Energie, die da reinfließt, um halt zu gucken, okay, woher kommt das, was kann man da machen, ist es codeseitig, ne, und klar, da geht der typische Bugfixing-Prozess da so rum, ne, und jetzt musst du dir halt auch vorstellen, dass durch die Verzögerung eigentlich der Gedanke ja war zu sagen, okay, wir wollen mehr Zeit, um die Arbeit, die wir haben, zu lösen, aber tatsächlich ist es leider nie so einfach gewesen, weil am Ende war es dann so, dass halt wir dann noch ein bisschen mehr Arbeit bekommen haben. Ne? Und am Ende war es, glaube ich, so, ich weiß nicht, dass wir zwischen 8 und 9 Plattformen hatten. Wenn wir halt so PS4, PS4 Pro, PS5, dann die ganzen Xbox-Konsolen, Stadia war ja auch mit dabei, PC, ne? Und wenn man jetzt überlegt, dass da teilweise Bugs nur auf einzelnen Plattformen so stattfinden, das ist schon ein enormer Berg an Arbeit. Ne? Und da sind wir dann teilweise so reingerutscht, weil es dann einfach so eine Verpflichtung der anderen gefolgt ist und man das dann so machen musste. Was natürlich so keine Ausrede ist. Ne? Am Ende soll es halt sein. Aber die andere Sache, die ich auch immer sehr interessant finde, weil da bin ich nicht in den Prozessen drin, aber mir ist natürlich bewusst, als jemand der Industrie arbeitet, dass da sehr viele komplexe Prozesse stattfinden. Jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, wird die Musik immer lauter.
Ja, also diese Musik, wer macht denn sowas?
Naja, und jedenfalls hängt ja auch an so einem Release sehr viel mehr an, einfach nur zu sagen, jetzt kommt das Spiel raus und jetzt können die Leute das downloaden und all sowas, sondern da gibt's dann ja Deals mit Publishing-Partnern, Distributoren, also bei uns zum Beispiel Bandai Namco und dann natürlich auch so Brand-Deals und irgendwie Marketing-Kampagnen, die nicht nur von uns, sondern eben auch so von so Ketten wie zum Beispiel, weiß ich, GameStop oder so gefahren werden. Das wird ja alles koordiniert und getimed. Dann auch so Sachen wie, dass die CDs müssen ja gepresst werden und dann müssen die ja irgendwie auch geliefert werden in die ganze Welt und so. Und wenn du dann so eine Verschiebung hast, dann wird all das auseinandergeworfen. Und das, da kann man sich also, glaube ich, ohne großes Expertenwissen vorstellen, dass da so ein Release echt, also so eine Verzögerung echt teuer ist. Naja, und man sich da wirklich fünfmal überlegen muss, das zu machen. Besonders, wenn man es da nicht lang genug macht. Dann gibt es auch noch so Besonderheiten mit der Börsensituation in Polen. Ist es so, dass halt take it with a grain of salt, weil ich bin ja kein Finanzexperte oder so, aber es gibt die Situation, dass quasi alles,
dachte, was Maurice da,
genau, ja, alles, was aktienrelevant ist,
reden wir
ist,
dann noch, ja.
Ja, alles, was quasi,
aber erzähl erstmal deine Laienperspektive.
Danke. Alles, was so Einfluss auf den Aktienkurs haben kann, muss unmittelbar quasi kommuniziert werden, öffentlich. Was heißt, dass wenn wir so ein Delay mit neuem Release-Datum oder sowas quasi erarbeiten, muss der quasi unmittelbar dann auch veröffentlicht werden. Wir dürfen den quasi nicht lange irgendwie intern rumschleppen oder sowas. Was dann bedeutet, dass so ein Delay von einem sehr, sehr kleinen Kreis an Leuten beschlossen wird dann sehr plötzlich kommt, auch für die Entwickler. Ne, und das sind dann wirklich teilweise so Situationen, wo du dann so, also du denkst so, oh, du hoffst es, aber du bist halt noch voll auf Kurs irgendwie und dann kommt das Team-Meeting und am Ende weißt du, okay, es wird verzögert und dann gehen halt in 5 Minuten oder wahrscheinlich während des Meetings sogar die Pressemitteilung schon raus. Ne?
Und ich war ja einmal dabei, tatsächlich, als es verschoben wurde. Ich war bei der, war das die Verschiebung auf Dezember, als ich bei euch war sogar, in Berlin und wir Cyberpunk gespielt haben.
Genau.
Und ja, dann...
Ja. Ja, und da hast du ja die Stimmung gesehen, ne, wie es dann quasi uns alle so überrascht haben, wir alle so ist das jetzt ernst und so. Und es sind ja nicht nur die Sachen, sondern eben, so geht das auch an die Partner weiter, ne? Also auch so kurzfristig. Und die sind dann, ja, okay, also all die Pläne, die wir jetzt haben, müssen wir auch alle anpassen oder was, ne? Und jetzt stell dir mal vor, du hast also diese ganzen Partner und sehr viel Geld da auch so drin und jetzt musst du also dich dann hinsetzen und die Entscheidung treffen, verschieben wir das Spiel ein viertes Mal oder bringen wir das jetzt raus und, ne, also wo ist der größere Schaden dann da auch, ne? Also, und das ist einfach eine Entscheidung, die würde ich nie treffen wollen, muss man echt sagen. Also, das ist ja...
Ich dachte, du hast es entschieden dann. Du
ja, ganz dann alleine auch so. Ja, gut, jetzt hast du mich ertappt.
Ja.
Und einfach auch so, wie viele Leben da so dranhängen, ne? So auch so, weil die müssen ja überlegen, okay, welchen Einfluss hat das dann auf die finanzielle Situation des Studios und all sowas, ne? Die ganzen Gehälter, die da gezahlt werden müssen, auch natürlich auf die Moral des Teams, die halt schon am Sprinten sind. Ne, und dann sagst du halt, ja, wir müssen aber die Latte noch ein bisschen weiter nach hinten schieben. Und ich glaube, was da halt einfach auch uns tatsächlich dann negativ anzurechnen ist, dass wir halt nicht konsequent gesagt haben beim ersten Mal oder auch beim zweiten Mal, vielleicht sogar beim dritten Mal, dass wir gesagt haben, wir nehmen das Datum erstmal raus und machen jetzt erstmal. Ne? Und das ist halt so Sachen, die sind am Hinterher, kann man immer sagen, ja, klar, obviously, aber in dem Moment hängt halt einfach so viel zusammen. Und da muss man jetzt auch so des Teufels Anwalt mal raus. Also ich kann da keine Zahlen nennen, ne? Aber muss man einfach mal überlegen, man kann das wahrscheinlich ausrechnen, was die Kosten von sowas, von einem vierten Delay gewesen wären und das gegenüberstellen von wie schlimm der Backlash war und die dadurch entstandenen Kosten und all sowas, der vielleicht, muss man sagen, also als Entwickler habe ich da sehr viel abbekommen und es ist natürlich so super schlimm gewesen, aber ist halt fragwürdig, so schnelllebig wie das Internet ist und all sowas, ob das so, ne, ob die Kosten sich da gerechnet hätten, weißt du, für diesen, also manchmal so der Shitstorm, das Schlimmste, also wir haben immer noch Leute, die immer mal so kamen, aber irgendwie dann hast du halt echt ein halbes Jahr wirklich so Sturm und es war scheiße und war es auch irgendwie... Dann sind die Leute weitergezogen und haben dann den nächsten Release irgendwo gehatet, ne? Also,
wow. Da ist jemand, ein alter Veteran der Gaming-Branche, zynisch durch viele Schlachten, Ja, ja.
Ja, und der Mob sitzt hier auch.
Ich sitze hier auch. Wow, was soll das denn jetzt heißen? Ich bin noch gar nicht so alt und zynisch.
Ich guck schon mal,
ja, bei du bist nicht so alt, vorbei.
Ich sehe so, ja, hier, die Entwickler, das ist in der Games-Branche immer so.
Gerade erst habe ich ein Video gemacht, in dem ich für faule Devs wie dich eine Lanze gebrochen habe. Und so wird es mir gedankt. Ja, nee, dann will ich jetzt hiermit mal on the record gehen. Alle Spieleentwickler sind faule Scam-Artists und dieser Mann ganz besonders. Er war auch allein schuld an allen Problemen. Auch die Witcher 3 Konsolenversion, Cyberpunk, eigentlich an allem. Also... Wenn
auch schon Witcher 1 damals. Ich glaube, da warst du noch gar nicht dabei.
Das stimmt.
Ja, aber ja, auch Witcher 1 hatte sicher irgendwelche Probleme, die wir irgendwie dir anlasten.
Ja,
da stimme ich dir zwar vollkommen zu, aber trotzdem muss ich sagen, das war eine beeindruckende Maurice-Impression gerade von dir. Also fast schon beängstigend gut, wie du gerade Maurice nachgemacht hast.
Ja. Dein Maurice ist wirklich hervorragend.
Ja, dein Maurice ist 10 von 10.
Das ist ja eine Unverschämtheit. Sie verbünden sich gegen mich.
Es ja, so eine Revolution. Geht das, ne?
Ja, wirklich. Wirklich. Ich fühle mich wie in die Ziffgipfel zurückversetzt.
Eigentlich wollte ich mich selber verteidigen, aber wer solche Freunde hat,
das
wie
ist,
du,
aber das ist ja auch Strategie. Es ist ja leider eine absolute Wahrheit. Es ist viel schwerer, sich selbst zu verteidigen, als einfach irgendwen anders anzugreifen und zu sagen, ja, okay, meine Politik ist vielleicht scheiße. Aber wenn der da hinten gewählt wird, dann wird die Hütte aber wirklich brennen.
Ja,
weil der macht dann, der verbietet euch dann euer Schnitzel.
Das stimmt.
Und schon,
Wie okay ist denn das jetzt, wenn wir das in so einen Stammtisch jetzt hier verwandeln?
Es ist ja quasi schon einer.
So, Malz, komm, putz mir auch mal raus.
Ich meine, ihr wart diejenigen, die diesen runden Tisch hier reingestellt haben. Ihr wusstet genau, was ihr tut. Das macht immer Stammtischatmosphäre.
Exakt.
Aber ich kann eine ganz ernste Frage
stellen.
Also wir können
auch hier noch
dir ist an Schuld, genau, die man
tischen. Wir hätten gerne 4 Kölsch, bitte.
Das ist keine Chance mehr.
Ich habe keine Chance mehr. Nee, ich hau die ernste Frage jetzt einfach mal raus. Nämlich, was mich total interessiert, vor allem im Kontext jetzt von Cyberpunk 2.0, wie viel Zeit hättet ihr denn schätzungsweise gern noch gehabt oder gebraucht, als der Release dann war, dass ihr gesagt hättet, ja, damit wären wir zufrieden gewesen, wenn es in... einem Jahr, 6 Monaten noch
genau
länger.
Genau, Miles, gib uns mal die Zahl, eine harte Zahl. Mal ein Bruder bei den Fische.
Das darfst du Entwickler nie fragen, weil sie sagen, unendlich.
Tut mir leid, ich habe Angst. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Ich habe heute tatsächlich witzigerweise gerade erst ein Interview mit einem Entwickler von Warhammer 3, also Total Warhammer 3, gehabt und habe den gefragt, so, fühlt sich's für dich nicht an wie eine Tretmühle? Jetzt schon irgendwie nach 10 Jahren, Teil 3, jetzt mach mal wieder ein Imperiums-Rework. Wir haben es schon dreimal reworked, in neuen Fraktionen werden immer besser. Und er so, nee, das ist für mich als Spielentwickler total geil. Ich kann so viel Iteration machen über Jahre. Das ist doch genau, was wir alle wollen. Also Malz, willst du auch unbegrenzt viel Zeit? Hast du eine Frage von der Frau da drüben noch nicht beantwortet, Malz?
Ja, ich versuch's ja die ganze Zeit.
Ja, geh!
Okay, Leute. Weißt du, Maurice, ich glaube, der Ruhm steigt dir zu Kopf. Das ist wirklich jetzt hier...
Was soll das jetzt, Malz?
Das sagen wir alle.
Ja, ist das so? Beobachtet ihr das auch? So generell, ja?
Okay. Ja, ja.
Das ist als Praktikant schon so, manchmal, ja.
Nee, also es ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Frage, auch weil gerade auch vor dem Hinblick so, hätten wir gerne unendlich Zeit zum Entwickeln, bis es halt einfach fertig ist. Und ich glaube, mir persönlich täte das nicht gut. Weil, also, ich weiß nicht, wie viele auch unter euch dann irgendwie so zum Perfektionismus irgendwie so neigen, weil irgendwie... Irgendwas findet man ja dann doch immer da zu machen. Ne? Und wenn man dann irgendwie wirklich kein Zeitlimit sich setzt und keinen Rahmen, dann wird es einfach, dann macht man immer wieder was Neues auf und geht wieder an Anfang und blüht. Ich habe vorhin mit Mikowai, unserem Localization Director, gesprochen. Und der meinte halt auch so treffend, dass jetzt unser Voicecast in der Expansion, also der deutsche Voicecast in der Expansion, nochmal deutlich besser klingt, ne, weil teilweise da einfach mehr Erfahrung auch so in der Zeit angesammelt worden ist und wie vor allem da...
Wann kriegt ihr eigentlich ein Sprechroll im Cyberpunk?
Jetzt hast du doch schon. Das hier alles wird geklippt.
Oh Gott.
Und wir bauen das so ein.
Ich mag Stammtisch, Maurice.
Viel besser noch, wir füttern das gerade, also wir haben ja eben kennengelernt, in eine AI, um dadurch ein Sprachmodell aus dir zu entwickeln.
Für Keanu Reeves, bitte.
Und das veröffentlichen wir dann, damit Leute dann so meme-mäßig wirklich so Soundboards aus dir basteln.
Geil.
Ja, also kommt.
Ich finde das gut. ein Dev mit Leib und Seele, immer neue Features.
Eben, genau. Und da kommen wir nämlich zurück auf die Frage.
Ein Profi.
Neue Features einbauen ist natürlich auch ganz geil. Also, weil wir gucken, vor allem wenn wir so darauf hingucken, so Sachen zu pushen. Jetzt machen wir sehr viel mit Nvidia gerade, so diese Path Tracing und so Sachen. Also, wenn wir so beim technologischen Bereich wirklich so sind. Das ist natürlich für uns wirklich auch mega der Spaß. Na klar, es ist tough, aber wenn du dann irgendwie so die neuesten Spielzeuge kriegst, die auch noch kein anderer hat irgendwie und dann da pushen kannst und wirklich neue Standards setzen kannst, das ist, da geht einem das Entwicklerherz richtig auf und das gilt nicht nur für Technologie auf der Art und Weise, sondern auch Designs, ne, und Ideen. Und jetzt sind wir natürlich auch mit unseren aktuellen Spieleprojekten wieder vor der Frage, ey, was machen wir denn jetzt als nächstes und wie legen wir jetzt nochmal einen drauf für uns, ne? Und um jetzt auf die tatsächliche Sache mit der Zeit zurückzukommen, ist echt schwer zu sagen, weil ich meine, jetzt könnte man natürlich sagen, hey, jetzt haben wir fast 3 Jahre gebraucht für die Aldi-Patches und 2.0 und das Expansion, aber das war ja dann auch irgendwie so OP am offenen Herzen, wie ich immer so sage, weil das Spiel ist ja schon raus und das macht die Entwicklung mal deutlich langsamer nochmal, als wenn man es einfach so für sich, also noch nicht gelauncht hätte, weil man da doch mit sehr viel Regression kämpfen muss. Ne? Wenn du nochmal so ein System wieder aufmachst und dann oder so einen Bug fixst, dann gibt's ja auch, also diejenigen, die irgendwie mal vielleicht mal coden, die werden das kennen, diese Witze von wegen so, ja, du behebst einen Bug und jetzt hast du 10 Bugs. Ne? Und das ist nicht untypisch tatsächlich und da muss halt viel Zeit und Energie unserer Patch-Prozesse gehen wirklich in das Bekämpfen von Regressionen, die halt aufgrund der ursprünglichen Fehlerbehebungen stattfinden, wo man dann immer nochmal drüber kommt, immer wieder testen muss, ist alles, was vorher heile war, immer noch heile oder muss man da jetzt auch wieder was machen?
Ja. Ist denn... Oder war, muss man ja sagen, war die Engine da ein besonderes Biest auch, die Red Engine? Weil es gab ja jetzt dann, letztes Jahr war das, glaube ich, die Meldung, dass ihr mit der Unreal Engine 5 jetzt auch weitermachen wollt. War die ganz schön biestig, die Red Engine?
Oh, das würde ich so tatsächlich nicht sagen. Also klar, jede Proprietary Tech, also die Engines, die in-house sind, die haben alle ihre, ich glaube, wir haben alle eins gemeinsam. Nämlich, dass die Entwickler im Prinzip permanent auf einer Baustelle arbeiten. Ne? Was zum einen den Vorteil hat, man kann natürlich seine eigenen Wünsche einbringen und das dann für sich maßschneidern, nicht nur auf die eigenen Bedürfnisse und Workflows, sondern auch auf die Spiele und Technologien, die man damit machen möchte. Der Nachteil ist aber halt auch, dass du eben damit kämpfen musst, dass du halt auch mal Tage hast, wo das Ding instabil ist, weil gerade neue Features eingebaut werden oder irgendwie immer so Makel da sind, die halt, ne, und der Vergleich ist dann immer so ein bisschen, den Entwickler da gerne machen, und das gilt nicht nur für uns, also das ist wirklich so ganz generell, dass du halt so im schlimmsten Fall, stell dir vor, ihr fahrt auf einer Eisenbahn, aber ihr liegt vor euch die Schienen. Ja, und das ist dann quasi, wie sich das manchmal anfühlt. Das Red Engine ist ein Biest, in dem Sinne, dass da halt echt einige Technologien dabei sind, die halt so anderswo nicht existieren. Also unsere Open-World-Streaming-Technologien, unser Real-Time-Global-Illumination, ist halt, ich weiß nicht, ob das mittlerweile gecrackt ist, aber es hat halt so in dem Umfang kein anderes Studio. Da sind wirklich Technologien eingegangen, die wirklich super krass sind und die wir jetzt halt auch versuchen, mit unserer Unreal-Kooperation dann entsprechend in Unreal halt so zu reproduzieren, kann man schon fast sagen. Aber, jetzt habe ich fast den Faden verloren.
Was soll denn das mal? Jetzt doch so mal.
Als ob das spät wäre, ne? Also
man da, du musst so einfach das Gleis vor dir legen, während du redest. Ja, so mache ich Podcasts.
Ja, genau. Wow,
ja, das ist meine Moderationstechnik.
Ja, so lebe ich gerade mein Leben wirklich. Ja. Also das ist so, hier, ich bin auf der Gamescom als jedenfalls ist eben da das Ding, das halt klar, haben wir richtig geile Technologie, aber es ist eben auch ein enormer Aufwand. Ne? Und je immer größer und aufwendiger die Engine wird, desto teurer wird auch der Upkeep quasi für uns. Ne? Und der Gedanke, wenn wir jetzt zu Unreal switchen, ist halt, okay, wir könnten jetzt also eine solide Basis haben, die halt stabil ist, und all die Ressourcen, die wir normalerweise dann so in dieses Schienen legen, können wir halt darin machen, setzen, um den Zug zu verbessern vielleicht, weißt du, so, und irgendwie die Sachen zu erarbeiten, die halt irgendwie besonders, ich sag mal, speziell für uns sind oder so, ne, und da kann man halt dann eben die Ressourcen ein bisschen anders staffeln.
Mhm. Okay.
Ich würde tatsächlich noch interessieren, Was hast du antizipiert, was passieren würde beim Launch? Wie war das Gefühl intern? Hast du gedacht, okay, wir haben unser Bestes gegeben, wird alles schon okay? Auch die PS4-Version haben wir schon so im Rahmen, klar, vielleicht ein bisschen. Hast du gedacht, oh Gott, sie werden es alle komplett hassen? Was, glaube ich, Entwickler oft neurotisch, da habt ihr irgendwie bei Witcher... Ich habe gerade erst mit Fabian, er erzählt mir immer gerne die Geschichte, wie du ihm panisch gezeigt hast, Fabian, wir können Blood and Wine so nicht rausbringen. Wir mussten so viel kürzen. Es ist viel zu klein. Leute werden es hassen. Also Entwickler sind da ja oft so. Aber was war so die Stimmung bei dir persönlich oder auch im Team zum Launch? Womit habt ihr gerechnet?
Um da mal kurz bei Blood and Wine zu bleiben. Das war halt wirklich auch katastrophal aus unserer Sicht so gefühlt, weil ne, wir hatten halt einen Tag, wo wir halt dann so wirklich geschnitten haben und rescopen mussten, also eine Phase, und wirklich nochmal überlegt haben, wie viel. Und aus unserer Sicht haben wir halt 50% des geplanten Contents geschnitten. Ja, und klar, ist da am Ende noch ein relativ großes Expansion bei rausgekommen, muss man sich mal vorstellen.
Ja, den schon mal abzocken.
Ja, in welcher Season
wir da irgendwie überlegt haben. Ist das euer Ernst?
Ja, das war irgendein Wahnsinn, der uns da getrieben hat. Ne? Und wenn man das dann so weiß und da so drinsteckt, dann fühlt sich das doch schon recht katastrophal an. Aber wir wollen unseren Fans eigentlich was Gutes. Sorry, kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Womit hast du gerechnet, was beim Launch von Cyberpunk passieren würde?
Ja. wenn ich brutal ehrlich bin, habe ich damit gerechnet, dass es nicht so schlimm wird. Das liegt daran, dass ich als Level-Designer tatsächlich relativ wenig Einblick auch in die Konsolenfassung habe. Ganz einfach, weil es für meine Arbeit recht irrelevant ist. Also ich baue halt meine Level und skripte halt meine Gegner und so, und das Einzige, was ich so, und da muss man Red Engine halt wieder zugute halten, was da sehr designerfreundlich ist, das einzige Limit, mit dem ich mich wirklich auseinandersetzen musste, war im Prinzip ein NPC-Limit. Und zwar das für aktive Kampf-NPCs. Also es geht nicht so, ja klar, in der Stadt können wir sehr viele rendern, aber Leute, die schlau genug sind, um zu kämpfen und so, die kosten halt quasi mehr Performance. Und davon hatten wir dann ein Limit von, ich glaube, 16 pro Kampf. Also schon gut ist, aber die gleichzeitig irgendwie so aktiv sein konnten. Und das war im Prinzip das einzige Limit, was ich mir hier womit ich mich befassen musste, wo ich auch dann einige Momente hatte, da habe ich echt mit gekämpft. Wir haben zum Beispiel, jetzt schweife ich wieder ein bisschen ab, aber ich versuche es kurz zu halten.
Was soll denn dieser wieder?
Ich weiß nicht, ob es gespielt hat, da gibt es ja dieses Einkaufszentrum, das hatten wir auch in der Demo gezeigt. Riesige Location und die voll wirken zu lassen mit Gegnern und gleichzeitig dieses Limit einzuhalten, war so hart. Und da habe ich, also da passiert sehr viel kreatives, aktives Scripting, wo halt NPCs also nach und nach ausgeschaltet werden. Also
ja, Raum zu Raum und so, ja.
Ja, es gibt Momente, wo eine Tür hinter dir zufällt und kannst nicht mehr raus, und dann ist das für uns so, ja, alles, was du nicht getötet hast, despawnt jetzt hinter dir und da kannst du auch nicht nochmal nachgucken gehen. Und gerade weil die Location von zwei Richtungen gespielt werden kann, ist das auch super schwer da. Naja, ist ja. jedenfalls habe ich entsprechend nicht viel mit der Konsolenversion zu tun gehabt. Auf den Presseevents, die wir hatten, haben wir ja in der Regel immer die PC-Fassung aufgezeigt, weil es auch die bestaussehendste Version ist. Naja, man will es ja auch dann promoten. Die Konsolenfassung, natürlich war ich mir nicht unbewusst, dass die nicht so gut waren, aber ich war mir absolut nicht bewusst, wie schlecht die waren. Und da war es dann tatsächlich auch so, dass ich einfach so ein bisschen diese naive Hoffnung hatte, dass erstens die Leute, für die dafür verantwortlich sind, die werden das schon richten, weil ich weiß, dass sie gut sind. Und das sind die auch. Und zweitens, Witcher 3 war zum Launch auch nicht ganz so rund, aber es ging halt schon irgendwie so. Ne? Also, und da war dann halt einfach so die Hoffnung. Und es war wirklich, also, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich bin dann wirklich am Abend des... Wir hatten ja noch dieses Launch-Event, war ja digital, weil die Pandemie war. Bin ich dann ins Bett gegangen und habe mich halt gefreut, am nächsten Tag Twitch-Streams oder auch auf Twitter irgendwie so dann das Feedback zu lesen. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und dann an mein Handy gegangen und habe dann meine DMs gesehen. Und das war dann ein etwas anders... Also es war nicht, wie ich erwartet hatte, dass
ja,
es
wäre. Okay.
Sagen wir es mal ganz so. Und habe dann noch ganz entgeistert auch den Fabian angesprochen. So, Alter, was ist denn da los? Ne? Und ja, also das war echt scheiße. Hat sich nicht gut angefühlt. Ja.
Was macht man dann? sitzt du dann erstmal da und sagst so, ui.
Ich habe tatsächlich, das war echt sehr gemischt, ne, so sehr enttäuscht, so Unglaube war es nicht, aber ich war dann auch so auch schon wütend, dass das halt zugelassen worden ist am Ende, ne, ohne dann zu dem Zeitpunkt halt die Zusammenhänge zu kennen so wirklich, aber ne, also der erste Instinkt, man ist halt auch dann so emotional geschockt, da denkt man nicht unbedingt rational, ne, also so. Und eine Sache, die ich dann halt irgendwie im Rahmen, also dann super, erstmal super ungesund, du liest ja dann alles, ne? Also du liest dann und siehst dann ja alles, das ist schon gefährlich eigentlich, ne, und jedenfalls habe ich dann irgendwie dann mir einen Code geben lassen von Fabian und mir die PS4-Fassung dann auch angeguckt und war dann, ich sag mal, das war kein gutes Erlebnis, das dann, also das so dann zu sehen, weißt du, weil ich hatte es dann vorher auch die Konsolenfassung gesehen und dann waren es das halt die PS4-Pro-Fassung, die war halt dann wenigstens noch okay so und auch die Next-Gen-Kompatibilitäts-Fassung waren auch noch ganz cool, aber ja, das war halt echt, also möchte ich nicht nochmal erleben.
Ja. Dann kommen wir doch zu dem Punkt, was ändert sich jetzt oder was hat sich geändert, was wird sich ändern? Was war denn das Erste, was ihr dann angeschoben habt, auch an Veränderungen im Studio? Weil wenn ihr euch dann wieder zusammengefunden habt und überlegt, wie geht's jetzt weiter hier?
Ja, das ist sehr viel Arbeit ist auf jeden Fall entstanden. Und das war sowieso noch so eine super bizarre Zeit, weil ganz einfach so, wir hatten dann ja auch sehr viel mit diesen internen Leaks zu tun. Also ich glaube, das hat ganz gut gezeigt, wie die Moral innerhalb des Studios dann auch war, dass dann eben so von intern vertrauliche E-Mails und sowas dann geleakt worden sind, die teilweise durchaus gut gemeint waren, wo man halt, also irgendwo muss man dann ja sich ja wieder zusammenreißen und sagen, so Leute, so sieht's aus, jetzt machen wir mal wieder was. Ne? Und dann, da gab's dann intern auch so relativ viele Zerwürfnisse und auch ich habe einen langen E-Mail-Thread, wo dann wirklich ein Mitarbeiter angefangen hat, so diese Leaks selber so zu rügen und wie viele Entwickler dann da quasi so im Studio sich auch da so dem E-Mail-Thread angeschossen haben, zu sagen, Alter, ja, das ist halt jetzt halt scheiße und es gab einen riesigen Vertrauensbruch zwischen, ich sag mal, dem Management, weißt du, und den Entwicklern da, aber der wird ja jetzt nicht besser, indem wir dann vertrauliche Informationen dann so andauernd liegen.
Doch, an die Presse, doch.
Ja, genau.
Doch, das wird besser dadurch.
Ja, immer, also alles mir immer geben, dann wird alles besser.
Ja, und gerade diese, und dass dann halt auch von den Entwicklern quasi dieser erste Schritt kam, zu sagen, Leute, lasst uns mal wieder da zusammenreißen und nicht irgendwie so diese Kluft weiter aufreißen, die hier entsteht. Und ja, also das Resultat ist letztendlich, dass wir dann über Zeit, und das ist noch kein abgeschlossener Prozess, da sind wir immer noch dran und da werden wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre dann kauen, dass wir komplett die Arbeitsweise evaluiert haben, wie wir unsere Spiele machen, und vor allem auch im Hinblick auf Crunch, ne, also diese ganze Overtime-Thematik, weil es halt auch einfach krass ungesund ist, nicht nur mental, sondern auch physisch. Und da haben wir jetzt, also ich weiß nicht, wie geläufig das so ist, wenn ich jetzt mit Fachbegriffen, wir sind jetzt also von Waterfall, das ist eine Art und Weise, wie man quasi Produktionsabläufe managt, komplett auf agile Arbeit umgestoßen, das ist natürlich so voller Buzzwörter und so, aber für uns ergibt das sehr, sehr viel Sinn, weil, ich sag mal, der Kern, der daraus entstanden ist, ist, dass sehr viel mehr Autonomie und Ownership ist das Wort, in die Entwickler selbst geflossen ist, also von Management selber quasi in die Entwickler, was so viel heißt wie, heutzutage arbeiten wir weniger in großen Teams, die halt an ich sag mal, größeren Content-Blöcken arbeiten, sondern eher in kleinen Gruppen, die kleinere Chunks des Spiels haben. Zum Beispiel, wenn wir uns das Expansion angucken, dann hat das mehrere Hauptquests und jede Hauptquest davon hat quasi ein relativ kleines multidisziplinäres Team, das halt in der Arbeitsweise, in der kreativen Arbeitsweise fast komplett autonom arbeiten kann. Das funktioniert, indem wir quasi dann natürlich unsere Writer und so haben, die machen dann die Story, wir wissen, wo wir damit hinwollen, aber dann wird und dann quasi dem Team sozusagen gesagt, okay, ihr habt dieses Stück Spiel, das ihr umsetzen müsst, schlagt uns vor, wie ihr das umsetzt und was ihr dafür braucht und sowas. Und dann wird das so zusammen erarbeitet. Der Director und die Leads nehmen dann eher so eine so eine begleitende Rolle ein, weil da ist dann der Job, dass was auch immer da geschaffen wird, gut ist und auch in der Gesamtvision natürlich passt. Aber das ist jetzt eigentlich schade, dass das Ding noch nicht raus ist, weil da hätte man natürlich gerne über den Content selber reden können. Aber wir haben zum Beispiel, also ich habe an einer Quest gearbeitet, die hätten wir, glaube ich, unter dem alten Red so nie machen können. Und die ist auch für unsere Spiele komplett novel. Freue ich mich auch sehr drauf.
Ja, es klingt sehr, sehr nebulös, aber ja, okay.
Ja, also ich will da jetzt wirklich nicht so, ne, weil auch die Überraschung nicht wegnehmen will.
Okay.
Und da sind wir unheimlich stolz drauf. Da mussten wir auch viel kämpfen für, gerade weil sie so anders ist, aber das Team konnte sich da quasi durchsetzen, ne? Weil dann halt eben gesagt wurde, ey Leute, wir zeigen euch, dass es geht. Die Gruppe sitzt zusammen, arbeitet dann, wie sie das pitchen, was genau sie umsetzen müssen, damit das rüberkommt, also welche Elemente man schon ausarbeiten muss oder so, ne? Die Zeitpläne kommen dadurch dann eben auch von den Entwicklern. Wir haben diese riesigen Milestone-Planungsprozesse, wo dann halt, es war vorher quasi eher so, Director geben vor, was geschafft werden muss und wann, wie, wo. Ja? Und jetzt ist es halt so, dass die Director relativ vage Ziele setzen. Also wir möchten, dass das Spiel in dem Zustand ist zu dem Zeitpunkt. Ja, also dass das, es soll komplett spielbar sein, eigentlich, ja, wenn wir die Quests noch entwickeln oder so. Und die Teams selber überlegen dann, okay, was müssen wir machen, um das zu schaffen? Also welche Arbeitsschritte sind es genau? Und wir werten dann relativ akribisch aus, wie viel Zeit uns dieser Arbeitsaufwand dann kosten würde. Und dann geben wir das zurück an unsere Director und sagen, schaffen wir in dem Zeitraum oder schaffen wir nicht? Das Team wird nicht die Entscheidung treffen, was geschnitten werden muss oder sowas oder überhaupt, aber es wird dann eher so sein, okay, pass auf, wenn ihr all das in dem Zeitraum haben wollt, dann müsst ihr entweder den Zeitraum verlängern, weil es nicht passt, oder ihr müsst euch für weniger entscheiden. Ihr gebt uns die Entscheidung, ihr trefft, wir arbeiten da mit dem Outcome, aber ne, da gibt's dann diesen Austausch. Und das funktioniert sehr gut für uns. Also das Expansion ist so komplett entstanden, wir sind so in der Lage gewesen, Crunch nahezu komplett zu avoiden, da kommt wieder mein Anglizismus natürlich, ne? Also eben nicht zu haben, ne? Ja, und ja. Und zudem, wir haben jetzt auch sehr krasse Prozesse, die das erschweren, überhaupt Überstunden zu machen. Das war teilweise auch ein bisschen zu krass, muss ich so sagen. In dem Sinne, dass wenn wer eine Überstunde, also man hat ja immer mal so eine Situation, wo einer einfach richtig Bock drauf hat oder einfach in seinem Flow ist und der wird dann gerne noch so eine Stunde irgendwie so reinsetzen oder sowas, ne? Und selbst das konnten wir eine Zeit lang nicht machen, weil die Prozesse quasi so aufgehoben sind, dass sie das stark erschweren. Wir haben dann quasi so mehrere, also wenn du eine Überstunde machen möchtest bei uns, musst du erstmal einen offiziellen, wir haben ein Tool dafür, da musst du einen Request einreichen für die genaue Stundenzahl und begründen, warum. Und dann muss ich als Lead, kriege ich dann diese Notification und muss das dann quasi erstmal bewilligen. Wenn ich das bewillige, gehe diese Information, und das wird alles getrackt, auch so, ich habe da so eine Übersicht, wie viele Stunden wer wie lange gemacht und sowas so, geht dann an meinen Chef, der quasi sieht, okay, Miles hat eine Überstunde bewilligt. Ne? Und wenn da zu viele sind, es gibt natürlich auch ein Limit, was so geht, dann werde ich dafür verantwortlich gemacht, ne, wenn das zu viel ist. Ne? Und bisher ist es halt, musste ich so einen Request, ich glaube, erst einmal bewilligen, weil er, ich wurde wirklich angebettelt, er wurde dann wirklich, ne, und ich kenne es ja selber, man hat halt teilweise so Bock, ne, und aber wir versuchen das dann wirklich immer stark zu vermeiden und zu sagen, ey, vielleicht ist es doch nicht so wichtig. Ne? Vielleicht können wir das anders lösen oder so. Ne? Oder und wenn, dann werden diese gestrackten Überstunden werden nicht nur bezahlt oder so ausgezahlt, sondern eben auch als dann nahe, zeitnah als Urlaubstag dann wieder so umgesetzt. Ne? Und ich glaube, das ist so ein relativ gesunder Mittelweg, den wir jetzt gefunden haben. Es war wirklich am Anfang so, dass wenn wer eine Überstunde gemacht hat, bevor wir dieses Request-Tool hatten, dann hast du halt direkt irgendwie von deinem Lead, von dem Producer, von HR und so, wurdest du direkt kontaktiert und sagst, hey, nein.
Oha, okay. Sehr, sehr gut.
Ja,
sozusagen. Also es ist ja sehr vernünftig.
Ja, ist es auf jeden Fall. Und ich sage auch immer so, das Geile ist ja eigentlich, also das Geile, ne, all dieser der beschissenen Situation zum Trotz, ist es halt jetzt so, dass es, glaube ich, noch nie einen besseren Zeitpunkt in unserem Studio gab, um da angestellt zu sein. Ne? Und Remote Office machen wir auch komplett, alles sowas. Ne? Also es ist schon, ja, die Perks, die man so als CD Projekt Mitarbeiter hat, sind echt schon cool. Und dann arbeitet man natürlich auch an geilen Projekten. Und als Mitarbeiter, beziehungsweise als Entwickler macht es natürlich auch Spaß, dann das Geld und auch die Zeit zu bekommen, dann sowas wie das 2.0-Update überhaupt erstmal umsetzen zu können. Ne? Und auch dann so viel Zeit, also ey, müsst ihr euch mal überlegen. Wir arbeiten jetzt fast 3 Jahre an dem Expansion. Ja, also Witcher haben wir die 2 Expansions in einem Jahr durchgeprügelt, aber das war dann auch unter krassem Crunch. Ja, also,
ja. Oh, Wahnsinn. Wann entstand denn der Plan jetzt für dieses Update 2.0? Also wann habt ihr da angefangen zu überlegen, okay, wir wollen halt nochmal, so wie früher die Enhanced Editions bei den Witcher-Spielen, ne, wir wollen dann nochmal so ein richtiges, so einen letzten Meilenstein setzen. Und was kommt da rein? Also wann ging es damit los?
Also ich glaube, der Elan dafür war immer relativ früh da. Ich glaube, was halt wirklich geholfen hat, ist, dass wir gesehen haben, dass die ersten größeren Patches, die wir rausgebracht haben, dass jeder Patch dann doch so ein kleines bisschen die Resonanz doch wirklich verbessert hat. Und ich hatte es, ich weiß gar nicht mehr, wem ich das gesagt habe, ich hatte es erzählt, dass wir wirklich fast schon fanatisch auf all unsere Metriken gucken, zum Beispiel die Steam-User-Reviews. Und da jeden Prozentpunkt, der da hochgegangen ist, wird intern so gefeiert. Ne? Mittlerweile ist es halt wirklich sehr, sehr positiv. Und
das, ist wie Maurice bei YouTube-Likes.
Ja, ja. Ja, also es ist aber wirklich so. Ja, ja, natürlich.
Ja, also es ist so. Diese Verbesserung dann auch zu sehen und so und zu beobachten und so zu merken, dass die eigene Arbeit, die man da reinstellt, auch so lohnt.
Vor allem wie Micha Graf, ich habe inzwischen auch einen YouTube-Kanal, das jetzt voll von sich wegschiebt.
Nein, nein.
Im Sinne von, ich bin ja nicht so, der Maurice ist so. Ja, ja.
Ich bin nur für Kunst.
Ah,
ja, wir machen okay. Das nur für. Nein, Metriken sind super, können ja super belohnend sein und super positiv. Oder halt auch nicht, wenn sie nicht gut sind, aber wenn es hochgeht. Und wenn du, das ist ja das, wenn man einen Effekt sieht von harter Arbeit. Das ist wichtig. Weil wenn du sitzt und arbeitest hart und hast dann so ein Release oder hast halt irgendwie anderweitig das Gefühl, das bringt mich nicht weiter, das bringt uns hier gar nichts. Das ist sehr schlimm.
Ja, und ich glaube, also was dazu noch so kam, ist eben, dass wir halt schon an dem Expansion dann gearbeitet haben und dann sowieso immer mehr festgestellt haben, dass wir halt so Ballast mit uns rumgeschleppt haben, wo an einigen Systemen, die halt dann einfach, ich sag mal, die einfach besser werden mussten, damit wir damit auch unseren Content auf der entsprechenden Qualität abliefern wollten, weil du willst dich ja auch gegenüber dem Basisspiel verbessern, ne? Und ich hoffe, das habt ihr ein bisschen sehen können, als ihr es vorhin angezockt habt.
Ja, ich hatte eine Polizeiverfolgungsjagd, also nicht mit der Polizei, sondern es ist ja in Dogtown jetzt, ja. In Phantom Liberty, sondern mit diesen Buggers-Söldnern oder was, genau, diesen Gangstern. Genau, die da die Polizeirolle übernehmen, aber die sind mir in Autos hinterhergefahren und haben auf mich geschossen und ich kann jetzt aus dem Fenster zurückschießen. Was ist denn das für ein Spiel?
Ja, ein besseres.
Aber ehrlich, das ist ja, eigentlich ist das wirklich so ein, sofort, aber das ist wirklich so ein Ding, wo ich mir denke, eigentlich bräuchte es das nicht unbedingt, weil Cyberpunk 2077 war ja auch ohne die Polizeiverfolgungsjagden ein super Spiel. Also, ja. Einfach tolles Erlebnis trotzdem. Nur war das halt eine der Sachen, die viel gewünscht wurden damals von Leuten, die halt immer gesagt haben, hey, man fährt mit Autos durch eine Stadt, das ähnelt schon sehr stark natürlich GTA. Und da sind wir daran gewohnt, diese Anarchie einfach da anrichten zu können, von der Polizei verfolgt zu werden. War das wirklich dann der Gedanke auch zu sagen, okay, wir wollen diesen Wunsch erfüllen für die Leute?
Das auf jeden Fall. Also da haben wir relativ früh gesagt, okay, der Demand ist da, machen wir. Ne? Und das andere war halt dann eben, dass wir halt gesagt haben, okay, wir müssen also einige Systeme wirklich einfach überarbeiten, damit wir das halt rund haben in dem Expansion, so auch so die Cyberware-Sachen und all sowas. Ne? Und dann haben wir gedacht, okay, wenn wir das jetzt eh aufmachen, das Fass, wie wollen wir denn das dann quasi den Leuten geben? Machen wir das jetzt alles so nur als Expansion-Content? Oder was halt irgendwie auch scheiße ist. Ne? Also so, also klar, wird halt das Expansion wertiger machen. Zahlst halt dein, ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt kostet, ehrlich gesagt. Also dein wie auch immer, wie viel das kostet. Ne? So, und kriegst dann halt richtig krasse Version von noch oben rein und so. Aber das war dann uns auch zu doof. Und also auch vor dem Hintergrund, dass wir ja diejenigen sind, die was zu beweisen haben jetzt, haben wir dann halt gesagt, ey, cool, dann lass uns doch einfach das zu einem fetten Update machen und dann quasi wirklich hier wir sagen, wir haben noch Butter bei die Fische machen. Ne, und einfach mal ein bisschen, und dann haben wir wirklich angefangen, wirklich aktiv da, ich sag mal, uns Sachen rauszusuchen, was macht man. Viel Community-Feedback gelesen, so wo drückt's, ne? Und da, ich sag mal, diesen Aufwand da eben vermehrt. Und ich bin echt froh, dass das so geklappt hat, weil also einige Sachen haben, wie so typischerweise bei uns, oder vielleicht auch im Leben generell, hat echt so. Wir haben uns einige Sachen ein bisschen einfacher vorgestellt. Auch so Polizeisystem war eine Sache, wo wir so dachten, okay, also das ist eigentlich nie eins, wo wir gedacht haben, das wird einfach. Aber da waren so eine Momente, wo wir dachten, okay, das ist jetzt ein Ding, womit wir noch nicht so ganz gerechnet haben, dass wir uns darum jetzt kümmern müssen. Weil zum Beispiel, was machst du denn jetzt, wenn du das Basisspiel spielst und Polizei triggerst während der, ich spoil jetzt ein bisschen Basisgame, so während der Verfolgungsjagd bei nach der Parade. Ja, und wie passiert denn da? Und jetzt musst du das. Was machen wir denn da, weißt du? Also, in dem Fall haben wir sogar, glaube ich, komplett die Quest, also den Teil einfach dann in das Autonome, in dieses System umgearbeitet.
Okay.
Dann gibt's halt so viel Präsenz, weil, okay, wir müssen ja jetzt irgendwie dafür sorgen, dass wenn du mit einem NPC reden sollst und dann von der Polizei befragt wirst, wie wird denn der Fall abgedeckelt? Also wenn Jackie da unten jetzt steht und mit seinen Nudeln erwartet, ne, und du dann, was passiert denn da? Wir mussten also einen kompletten Pass über das Base Game machen, um da wirklich zu gucken, dass das nicht kaputt geht wieder, ne? Also durch unsere gut gemeinten Ambitionen. Und dann musst du natürlich auch so sagen, okay, aber wenn wir jetzt diese Fahrzeugjagden haben, dann müsste ja aber der Verkehr auch besser reagieren, weil das geht ja sonst einfach nicht, wenn die Leute nicht aus dem Weg fahren und all sowas. Und da gab es dann über das Jahr immer mal schon auch so ein Patches, so kleine Updates, aber viel mehr haben wir jetzt auch eben dann dafür sorgen müssen, dass das Fahrverhalten und auch die Mengen, die Leute, die müssen sich ja auch entsprechend so in Deckung bringen, wenn da so ein Auto anfährt, ne? Also, und du siehst also, da ist so eine Verkettung an Features, die dann so anfangen, so, oh shit, jetzt müssen wir das auch noch machen, oh, wir müssen das auch noch machen. Also, ja, jetzt langsam können wir es auch 2.0 nennen oder so. Ja, okay, machen wir.
Ja. Ja. Ja, was ich dazu fragen wollte, das passt zu diesem ganzen Thema Fahrzeugverfolgungsjagden und Polizei und so weiter. Ich stelle mir vor, dass es doch auch eine enorm große Rolle für euch gespielt hat, dass ihr einfach in dem Setting nicht zu Hause wart. Also ihr hattet ja viele, viele Jahre Zeit, euch zu gewöhnen an Mittelalter-Fantasy. Und moderne Settings wie Cyberpunk und Städte funktionieren ja völlig anders. Also allein sowas wie funktionieren Autos in der Welt, wie funktionieren Minimaps in der Stadt anders als halt Wegführung in so einem Fantasy-Dorf funktioniert. Das hat auch bestimmt eine riesige Rolle für euch gespielt, oder? Dass ihr da einfach in bestimmten Punkten die Erfahrung aus Witcher nicht benutzen konntet.
Absolut. Also das hat für uns insofern auch, es war spannend deswegen, ne? Auch so Third zu First Person und also der Wechsel. Level-Design deutlich komplexer. Und ja, also es war halt, da sind wir auch wahrscheinlich mit so einer gewissen Naivität daran gegangen, weil wir halt so ein bisschen gedacht haben, hey Leute, wir wollen ja eigentlich auf den Erfolg von Witcher aufbauen. Wir wissen, wie man RPGs macht, wir wissen, wie man Open World jetzt macht und so. Also wir machen im Prinzip das, aber im Cyberpunk-Setting und cooler. Und dann machen wir ein neues Dialogsystem und bauen noch einige andere Sachen. Und wir pushen jedes Feature einfach weiter, als es in Witcher war. Und aus der Sicht kann man, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, warum wir uns dafür entschieden hatten, nicht wirklich ein Polizeisystem einzubauen, weil in Witcher 3 haben wir es auch nicht wirklich gebraucht. Wir haben so ein sehr basic, so du stehst was, dann kommt eine Wache, boxt dich um und dann war es das irgendwie so. Und wir haben halt gesagt, so aus der Sicht, ja, der Fokus ist halt nicht auf so Polizei-Gameplay und sowas, sondern ich spiele ja die Story und die Quest und eigentlich wollen wir gar nicht, dass hier so Sandbox-Amok läuft, weil das würde wie halt nicht mal, es passt nicht zum Charakter, der ist ja nicht unbeschriftet, so. Haben wir uns geirrt? Haben wir uns geirrt? Aber es gehört halt auch so ein bisschen, also das ist auch so ein bisschen der Fortschritt in der Spielerentwicklung an sich, weißt du, weil mit zunehmender Zeit wachsen halt eben auch die Standards und die Erwartungen so, also die Minimum-Erwartungen. Keiner erwartet heutzutage, dass irgendwie Ladescreens werden immer verruchter, ne? Also und es wird eine Zeit geben, wo wenn du mal als Spiel das Spiel bist, das noch ein Ladescreen hast, dass du dann denken, so, was ist denn hier los? Warum hat es denn Ladescreens und sowas, ne? Und so ist es dann eben auch mit den Feature, dass du halt irgendwann, das ist halt eine Stadt, wo da erwartet man halt ein gewissen Grad an Realismus in Simulation, wie wir schmerzhaft dann eben festgestellt haben. Da haben wir uns wirklich verkalkuliert. Das Coole ist ja, dass wir zwar nicht so spezielle Features irgendwie von Witcher umsetzen konnten, oder da die Erfahrung, sondern aber generell so die Richtung. Also zum Beispiel der cineastische oder filmische Anspruch an das Dialogsystem. Ne? Das ist basierend auf den Erfahrungen, die wir mit Witcher gemacht haben. Was war denn dann noch? Genau, generell, wie wir Romanzen und all sowas schreiben und welche Rolle, ich sag mal, die Beziehungen, nicht nur romantischen, sondern auch so zu anderen Charakteren haben, ist nochmal auf einem anderen Level als im Vergleich zu Witcher 3. Und das war halt auch immer so eine Tragik für mich zu der Launch-Zeit als Designer, der ja mit Performance so relativ wenig zu tun hat, dass halt, wenn man das aus unserer Sicht, wie wir es damals betrachtet haben, aus dieser Witcher-Sicht betrachtet, dann kann man schon objektiv sagen, dass eigentlich jedes einzelne Feature eine Evolution durchgemacht hat. Also, ne, also die Crowds sind besser als in Witcher 3. Ja, also wir haben mehr Leute, die haben Reaktionen. Das war in Witcher 3 noch viel, viel primitiver. Das Dialogsystem, klar, ne. Wir haben, generell, wir haben jetzt einen Charakter, den du erstellen kannst, ja, oder deinen eigenen Charakter erstellen, du kannst die Kleidungssysteme und so alles im Vergleich zu Witcher 3, ne, so deutlich, deutlich krasser, mehr RPG-Optionen, ne, also viel, viel mehr als in Witcher 3, aber dann kommt das Spiel halt in einem kaputten Zustand auf den Base-Konsolen rauf und es redet keiner drüber, ne? Also es hat echt lange gedauert, bis wir dann halt mal so ein bisschen gesehen haben, dass die Leute sich über die Designs und die Quests oder so an sich, also die Qualitäten des Spiels unterhalten haben. Und das ist ja da, wo für uns wirklich die ganze Passion als Designer so reingeht, also so ein Level-Designer, Quest-Designer, Game-Designer oder so sind, ne? Weil da sich so viele Gedanken gemacht werden. Und das hat wahrscheinlich, also für mich war das so das, was mich so am meisten mit so runtergezogen hat, weißt du, man hat echt gehofft so, oh, welche Quest finden die Leute besonders geil, welche Moment fanden die toll, ne, und man hofft natürlich auch so ein bisschen immer.
Taxis, die Delamain-Taxis. Genau. Ja,
Alter, da habe ich heute was gelernt. Da musste Mikula mal später zu fragen.
Ja, okay.
Alter, ja, da habe ich was zu gelernt. Ja, gut, das
ja, sprich.
Ist ein Teaser. Nee, oh. Nee, das kann Mikula dann später drüber reden. Frag die mal was über die Delamain Taxi Quest.
Ich fand da tatsächlich aus dem, ich habe das Spiel nämlich aus der gleichen Warte angegangen in meiner Spielererwartung wie ihr in der ursprünglichen Entwicklung. Ich glaube, deswegen mochte ich es auch trotz mancher Kritikpunkte mehr als, weil auch unabhängig von dem technischen Stand gab es ja doch eben gewisse Kritikpunkte, teilweise sehr laut, enttäuschte Erwartungen. Und ich als jemand, der viel mehr Witcher-Fan ist als GTA-Fan, ging sich genau dran, so, ey, was? Polizei ist mir doch scheißegal. Ich wollte einen Witcher in einem Cyberpunk-Universum und in besser. Und das war's dann eigentlich auch viel mehr. Und ich brauche da gar nicht den GTA-Kram.
Ein einfacher Mensch mit einfachen Wünschen.
Einfach nur eins der besten RPGs ever in einem komplexeren Setting in besser. Ja. Mehr wollte ich doch gar nicht. Und diese simple Aufgabe habt ihr durchaus abgeliefert in einiger Hinsicht.
Danke, dass du das sagst. Also ich würde als echt so aus Beobachtung, würde ich dir das auch so unterstreichen. Generell, also vor allem auch bei unseren Fans, ist es dann also die von Witcher kommen, würde ich das so auch beobachten, dass die Leute, die eher so mit dem Witcher Mainz gegangen oder weil sie Witcher 3 gemocht haben, Cyberpunk spielen, die sind da wirklich eigentlich auf ihre Kosten gekommen. Es sind dann eher, weil natürlich versuchen wir auch unsere Audience dann so zu erweitern, es sind dann eher die Leute, die vorher nicht Witcher gespielt haben, die Cyberpunk als erstes Game, ne, und dann eher halt also GTA oder so erwartet haben. Die sind dann natürlich enttäuscht worden, ne? Aber da muss man eben auch sagen, also klar, uns wird immer vorgeworfen, dass das mit dem Marketing dann ist so, können wir Fabian mal rügen gehen, irgendwie so.
Ja, Fabian ist der da, wo ist er? Da hinten irgendwann sicher.
Aber den Anspruch hatten wir an uns gar nicht so ursprünglich, also als Entwickler, ne? Da eben das so zu machen, aber ja.
Wie war es denn aber für euch als Entwickler? Habt ihr beobachtet, oh scheiße, da entweder verselbstständigt was oder sogar die anderen Abteilungen verkaufen da gerade was, was wir gar nicht so machen in dem Sinne. Ich hock da und mache meine Witcher-Quests und der Fabian, ne, hock da und dreht den Leuten GTA an, dass ich hier gar nicht entwickle. Gab's das irgendwie, diese Form von Disconnect?
Stell du dir mal vor, dass du also dein Herzblut in eine Sache steckst, ja, und da wirklich für brennst und feststellst, dass die ganze Welt das geil findet und das zocken möchte, dein Spiel, und wirklich das wertschätzt und einfach die ganze Welt darauf gehypt ist. Naja, also ich glaube, wenn man sich da mal versucht, in die Lage zu setzen, dann kann man wahrscheinlich nachvollziehen, hoffe ich, nachvollziehen, wenn ich sage, das so, nee, da bist du halt mitgerissen.
Okay.
Naja, also das fällt da auch schwer, die Bodenhaftung irgendwie zu behalten. Also, ne, also das muss man wirklich ganz offen sagen. Also du läufst ja dann rum mit diesem, und das ist heute Gott sei Dank wieder der Fall. Nein, natürlich nicht so stark. Aber du läufst halt dann, also als, weißt du, ihr wart ja teilweise da, E3 2018 oder so, also als wir Keanu Reeves angekündigt haben. Du bist halt
und
über.
Du triffst Keanu Reeves
und so. Ja, das auch. Also, aber das auch, ne? Und so, und dann, weißt du, die Schlange auf der E3, das kannst du dir nicht vorstellen. Word of Mouth, dann wollten auf einmal Leute in deine so rein, die halt irgendwie eigentlich nie was mit dir zu tun haben. Es haben sich irgendwie Entwickler versucht, in unsere Präsentation reinzuschleichen irgendwie, ne? Und du läufst mit einem Cyberpunk-T-Shirt um und wirst dann von Hideo Kojima angehalten, der ein Foto mit dir möchte. Und du sitzt da, was ist...
Okay, ich beginne weißt du, zu begreifen, weißt du, wie man da vielleicht etwas abheben könnte.
Ja, also, ne? Und du sitzt da mit den Kollegen der Gamester zusammen und die spielen da so lange. So, das ist nicht schlechtes Spiel. Also, ne? Und so, und...
Ja, passt schon, was du da gebastelt hast.
Ja, also Samurai-Tour und alles, weißt du, dass wir da so gemacht. Das war auch Spaß, ne? Hat ja auch echt sehr viel mit der Community zu tun gehabt und war dann auch, es waren ja auch geile Sachen, die wir da gemacht haben, ne? Und aber wenn du dann vor allem auch so aus der Sicht drauf holst, dass der Bereich, in dem du arbeitest, du weißt, was da reingeht, wie viel Energie da reinfließt und dass da wirklich darauf geachtet wird, weil die Quests waren es ja jetzt nicht, ne? Also oder auch die Levels, würde ich ja sagen, die waren es jetzt nicht unbedingt, dann kommt man da doch relativ easy rein zu sagen, so, ja, ich glaube, das wird wirklich gut. Ich glaube, das wird wirklich gut. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich rumgelaufen bin und sage, so, ah, Cyberpunk, fuck yeah, bestes Spiel ever.
Wir haben da ein Video
dafür,
von dir.
Dafür bin ich zu sehr Entwickler, weil man sieht dann doch über die Fehler, ne, so an der eigenen Arbeit. Also jeder, der zeichnet, wird das auch irgendwie kennen. So würde ich das dann irgendwie schon, ich glaube, so stehen lassen, so.
Es ist halt immer ein bisschen, ich meine, wir haben das ja auch bei anderen Spielen schon gesehen, es ist immer dieses, es kann halt schon so galoppierende Erwartungshaltung geben, ne? Je nachdem, was du zeigst und wie du es zeigst, wo Leute auch anfangen, Dinge halt sich zu wünschen, entweder aus Spielen, die sie schon kennen, ne? Wie ein GTA und das dahingehend dann irgendwie zu interpretieren, naja, wenn es, so wie du gesagt hast, ne, wenn es eine Stadt ist, dann erwarte ich halt dann heutzutage eine Stadtsimulation oder dass man halt dann sagt, okay, wir haben ja damals auch Community-Fragen gesammelt und du hast lange nicht alle gehört in den Interviews, die wir geführt haben, weil es gab auch welche, in denen tatsächlich gefragt wurde, ob in diesem Spiel wirklich das eine anatomisch-physisch korrekte Survival-Simulation ist, in der ich essen muss und auf die Toilette gehen. Ich glaube, die Frage habe ich dir nie gestellt in einem Interview, aber das waren solche Sachen, wo die Leute wirklich das verselbstständigt sich irgendwie. Es ist irgendwie in dieses Spiel werden alle Wünsche und reinprojiziert, die man irgendwie haben könnte an die nächste Generation des Spiels an sich.
So ein irgendwann kommen wir dahin, wer es will, im Spiel auf Klo gehen zu müssen.
Wer will das denn?
Also aber, hast du das gerade confirmed jetzt für euer nächstes Spiel? Ja.
Aber ja, das würde ich dir auch so unterschreiben. Wir hatten ja diesen Zwischenfall da mit diesen 1000 NPC-Routinen in dem einem Podcast, ne? Also wo dann ein gut gemeint, also wirklich ein Community-Mitglied, das es gut gemeint hat, also Philips Witz über die, ja, wir werden halt nicht 1000 NPC-Routinen irgendwie so einbauen können, weil halt wir jetzt 12 Millionen NPCs in der Stadt haben. Es wird also nicht so handcrafted, was das angeht, sein können, für den englischsprachigen Bereich, also Reddit oder so, übersetzen wollte. Und wie hat er das gemacht? Indem er es halt durch Google Translate gegoogelt hat, ne? Und da stand dann halt drin, dass wir 1000 NPCs haben werden. Und einmal im Internet, ne, vor allem wo der Hauptsegrofer jedes bisschen an Info, ne, wird dann halt, also das fliegt dann halt, ne? Und das kriegst du dann halt auch nicht mehr weg. Und das gibt heute noch, dass ich vor allem, das war ja Philipp, ich dann so angeschrieben werden, so, ja, du bist ja der Typ, der es behauptet hat und so voll gelogen und all sowas, das sind 1000 NPCs, aber das ja, stimmt ja gar nicht.
Ja, der eine deutsche Dev halt, das
ja,
ist halt
ist, ja. Wir haben jetzt auch noch mehr deutsche Devs.
Ich hab schon ein paar hier getroffen, ja.
Und
der wollte mir nichts leaken über das nächste Witcher, ich fand das nicht okay.
Das ist halt auch tragisch, vor allem hat auch die Personen selber, die das übersetzt hat, das dann richtig gestellt. Philipp hat auch in dem Thread noch vergeblich versucht zu antworten, das so zu korrigieren, aber die Korrektur liest dann halt keiner mehr, ne?
Ja, Reddit halt, ne? Also
ja,
ja, ja. Wenn Reddit erstmal
böse ist, dann ja, kannst du nichts machen.
Ja, generell ja, Twitter alles. Ne?
Ja, das ist ja GameStar so, auch.
Ja, ja, vor allem die GameStar. Eh
ja, ja, das sowieso. Die,
ja, ja. Ja, bei ihm müssen wir echt vorsichtig sein.
Was soll das denn jetzt heißen? Bei mir kann man gar nichts mehr lesen, weil ich nur noch Videocontent mache. So.
Genau.
Videobeschreibungen kann man lesen.
Das stimmt, das stimmt.
Ja. Ja. Sind die noch von dir handgeschrieben überhaupt oder bist du schon so abgehoben?
Die sind alle handgeschrieben, diese drei Sätze da. Ich paste sogar manuell meinen Discord-Link rein.
Aber wirklich, also wo wir es kurz so drüber gesprochen haben, das Video, was du letztens veröffentlicht hast, wirklich super cool. Also,
Dankeschön.
Wir hatten auch ja vorher ein bisschen drüber gesprochen und ich finde das immer gut, wenn man halt, weil wenn ich eins erreichen will hier, vielleicht ist es auch so ein bisschen zu sehen, dass es halt nicht so schwarz-weiß wie in unseren Stories ist, sondern halt eigentlich alles echt kompliziert ist.
Na, ne? Die Devs sind alles arschlich, Herr Mann.
Ja, und auch bei dieser Diskussion um diese Baldur's Gate und die Leute haben, und die Devs haben jetzt alle Angst und ja, ihr seht
genau,
ja,
das können wir mal kurz, da ging es um diese irgendwie sich auch sehr verselbstständige Diskussion, dass ein Indie-Dev mal gesagt hat, Leute, ihr wisst schon, dass nicht jedes Studio aus dem Stand ein Baldur's Gate machen kann, was halt eine absolut einfach faktisch korrekte Aussage ist. Und da hat dann, ich glaube, das Problem war, dass einer von Diablo 4 geantwortet hat und gesagt hat, ja, stimmt. Und Diablo 4 gerade in der Abwärtsspirale ist in der öffentlichen Wahrnehmung. Und dann wurde daraus gemacht, guckt mal, letztlich, Blizzard will damit sagen, wir wollen uns nie so viel Mühe geben wie Larian, weil ein privater Dev das gesagt hat. Und daraus wurde dann sehr schnell das Narrativ, Entwickler haben Angst vor Baldur's Gate. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich der größte Profi hier im Entwickler-Mindset bin, aber du musst eigentlich nur einmal mit irgendeinem Spiele-Dev reden und du weißt, dass, oh, ein großartiges Kunstwerk von einem Spiel hat Erfolg, das ist schlecht für mich. Nicht ist, wie irgendein Spieleentwickler jemals gedacht hat oder denkt. Weil jeder Dev, den ich kenne, und ich war jetzt gerade auf der DevCon mit einigen Leuten geredet, auch hier auf der Gamescom mit vielen Leuten, die alle, ja geil, Baldur's Gate ist doch, was wir alle machen wollen. Ein Spiel, das eine Vision hat, die mutig ist, die abweicht vom Standard und dafür richtig gefeiert wird. Und kein, und das habe ich dann mal als Video gemacht, so Leute, nein, das Devs sind nicht so. Also es gibt in der Industrie sicher Kräfte, die sagen, bitte weniger Innovation, bitte sicher und sowas. Aber das ist nicht der Level-Designer, das ist nicht der Quest-Designer, der dann denkt, boah, scheiße, jetzt wollen die Leute sich auch gute Quests machen wie in Baldur's Gate. Oh Mann.
Ja, aber halt haben wir schon über den Startbildschirm von Cyberpunk gesprochen, um die andere Diskussion aufzugreifen?
Oh, das, ey. Oh, ja.
Okay, andere Frage.
Das habe ich letztens, ich glaube, da war es auf Twitter auch so, weil ich echt sagte so, Alter, was für ein geiles Spiel, ja, wie viel Glück wir eigentlich haben, dass jetzt wirklich ein Hit nach dem anderen rauskommt, ne? Und ja, dann poste ich das Ding und alle so, ja, super geil, super wholesome. Und dann 5 Minuten später fängt diese Diskussion an über diesen scheiß Startbildschirm. Ich dachte, was geht, warum eigentlich? Ne?
Ja, und du musst jetzt auch so werden, einfach du als Developer. Einfach.
Aber es ist halt, wie gesagt, deutlich nuancierter, ne, und deutlich komplizierter. Und das Interessante finde ich halt aber auch so daran, es gibt tatsächlich eine Angst, die Entwickler haben. Und das ist immer die Angst vor dem anderen fetten Spiel, das vielleicht in deinen Release-Zeitraum fällt. Das ist die einzige Sache. Also, so, ich kann mir vorstellen, dass für uns war es tatsächlich auch natürlich, ist es ein Thema, wenn wir auf Phantom Liberty gucken. Ne? Da wurde dann auch ein bisschen überlegt, okay, wann wollen die denn jetzt veröffentlichen? Ne? Und wie setzen wir uns dann da rein? Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass all die Spiele, die jetzt so, oder die alle Entwickler auf Gedeih und Gederb, wenn sie nicht wirklich, wenn sie in einem wenigstens ähnlichen Genre oder so oder Setting operieren, versuchen von Starfields Release so weit wie möglich davon zu kommen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade einige Devs sehr, ich weiß nicht, wütend, traurig, sonst was sind, dass sie ihr Spiel schon vor Starfield gelegt haben. Und dann kommt sehr spontan Baldur's Gate und sagt, wir auch, wir kommen jetzt früher. Und dann sich auch noch rausstellt, dass ja Baldur's Gate ein viel größerer Hype geworden ist, als hat ja niemand mit gerechnet. Genau wie bei Elden Ring. Alle wussten, okay, es gibt ein Publikum, es wird erfolgreich wahrscheinlich, aber nicht, oh, eins der erfolgreichsten Spiele auf Steam ever Level. Und ich habe echt Mitleid mit allen Entwicklern. Also ich weiß zum Beispiel nicht, wie zum Beispiel Shadow Gambit läuft. Das ist ein super Spiel von Mimimi, ganz toll. Ich kann mir sehr gut vorstellen, weil es auch ein Top-Down-Taktikspiel ist, was Baldur's Gate in gewisser Weise irgendwo auch ist, dass gerade sehr viele Leute so, ja, Shadow Gambit sieht geil aus, aber ich bin bei Baldur's Gate gerade erst noch in Akt 1 nach 2 Wochen. Ich brauche gerade kein anderes Spiel.
Ich kann dir vorstellen, dass so ein Spiel, wo wirklich Studios absolute Albträume haben, ist natürlich jetzt GTA 6. Weißt du, keiner will in dem Zeitraum, nee, wann auch immer das rauskommt. Also alles, kommt, die Spekulationen, die wahrscheinlich dann so in den ganzen, so, also das weiß ich, weil wir so in Cyberpunk auch immer sehr viel drüber gesprochen haben, so ja, wann schätzt ihr, dann kommt das raus? Könnte das in September raus? Ich glaube, es könnte im September rauskommen. Nee, dann absolut nicht. Wir sollten diesen Zeitraum nicht anstreben, für, weißt du, dann lieber Oktober oder was weiß ich. Und dann hast du da aber die Call of Duty wieder im Oktober. Und ich so, oh, scheiße, kannst du nicht machen. Also das ist tatsächlich eine Sache, die die Entwickler sehr, sehr viel beschäftigt. Und der absolute Super-GAU ist natürlich, wenn dein Release-Zeitum cool ist, aber dann eins dieser Spiele da rein verschoben.
Genau, ja. Das ist ja ein paar, weil Elden Ring wurde ja auch verschoben und hat dann damit, glaube ich, Horizon mal wieder eins reingewirkt. Das ist wirklich...
Ich kenne einige der Entwickler bei Guerilla Games, ne, und die wurden ja damals schon bei... Zero Dawn mit Zelda, Breath of the Wild, ne? Ja, quasi komplett auseinandergenommen, was das angeht. Also wirklich gutes Spiel, das halt im Schatten eines noch besseren Spiels so stand. Und dieses Mal ist es halt...
Aber auch wirklich, was so für ein passiert, Pech sie haben, dass ja, weil du musst ja wirklich schon sehr gut sein, um Horizon komplett zu upstagen. Und dass sie wirklich beide Male so, okay, wir haben einen richtig fetten 90er-Titel, aber leider rutscht ein absoluter Dekadentitel jetzt genau auf uns so. Wenige Spiele könnten ja ein Horizon so komplett verdrängen, aber dann, ja, nee, es ist halt leider Breath of the Wild und Elden Ring. Alter, fuck you! Ja.
Also auch genau in dem Genre und alles.
Ja, genau.
Also, und ich weiß halt auch echt, dass die Entwickler darunter wirklich so auch gelitten haben, einfach weil Horizon hier, Forbidden West ist halt eben wirklich in jedem Bereich besser als das Vorspiel. Das ist halt einfach, ne, und du siehst wirklich, dass die Leute sich dahinter echt Gedanken gemacht haben, so, ey, wie machen wir das jetzt cooler und besser als im Bereich? Und wollten da, die wollten echt was beweisen. Und haben sie auch. Hat man nur nicht so gehört, ne?
Weißt ja, du, also man muss auch da wieder sagen, dass sich teilweise die Internetdebatte auch wieder, das ist ja was, glaube ich, was du auch viel meintest, so, dass du als Dev gar nicht mehr irgendwie Meinungen äußern kannst, weil es gab ja auch da diese Debatte, oh, guckt mal, irgendwelche Designer haben gesagt, das Elden Ring User Interface ist nicht perfekt. Ja. Und sorry, es ist nicht perfekt.
Nein.
Diese komischen Souls-Jünger, also ich mochte Elden Ring auch sehr gerne, aber diese komischen Souls-Jünger, die meiner Meinung sind, alles in Souls-Likes ist perfekt. Die Kameraführung ist makellos, sie ist nie verkehrt, deswegen geht gut. Das Interface ist immer super intuitiv zu bedienen.
Ja, wenn du targetest, bist du halt echt ein Noob.
Ja, und das, genau. Das ist übrigens nicht wahr. Also die wahren Souls-Fans, zu denen ich mich ja auch zähle, hassen alles an der Kameraführung von Souls-Spielen. Ja. Also wer wirklich Souls-Fan ist, das ist eine Abstufung, die auf der zweiten Stufe sagen, Souls-Games sind perfekt, aber die auf der ersten Stufe sagen, Souls-Games haben die schlimmsten und beschissensten Hitboxen, die ich jemals erlebt habe. Die Kamera ist absolut furchtbar und ich hasse alles daran. Nächste Runde.
Ja, stimmt. Vor allem und jedes Mal, wenn die dann so einen Boss machen, der wieder zu groß ist.
Ja.
Aber dann wurde halt im Internet regelrecht Horizon so als Beispiel herangezogen. Das ist, wie man Spiele scheiße macht. Ne? Es war ja wirklich so, schaut, hier ist Elden Ring auf dem Olymp. Hier ist Horizon, das für alles steht, was dumm und schlecht und repetitiv und leider Ubisoftig im Spieledesign ist. War ja damals sehr so. Und ich dachte so, what the fuck? Nur weil ihr hier quasi ein 90er-Spiel mit einem 95er-Spiel vergleicht, ist jetzt so, ja, nee, das ist... Ich fand das so schade für Horizon.
Für mich ist das auch echt schwierig, weil ich würde halt so gerne als Entwickler auch deutlich offener über die ganzen Prozesse sein und einfach deutlich häufiger mehr drüber reden und auch diesen Kontext geben. Aber es ist anscheinend wirklich nur in solchen Formaten, wenn überhaupt, machbar, weil...
Du uns keinen Bullshit erzählst, Miles,
es ist wirklich die Polarisierung irgendwie auf Social Media, was so solche Sachen angeht. Wenn ich jetzt so sag, diese Baldur's Gate-Geschichte ist genau das Thema, ne? Da haben dann einige versucht, dem zu widersprechen und da diese Nuance einzubringen, aber dann war es halt direkt so, ja, du findest Baldur's Gate halt scheiße oder so. So, nein, das darum geht's doch gar nicht. Ist einfach, ist so, oder, oh, ihr habt einfach keine Ahnung, wie man Spiele macht. So, hä?
Ja, nee, also, ne, Miles, also, hast du nicht.
Das ist halt irgendwie sowas.
Du warst da wirklich 3 nur lucky, glaube ich.
Wenn da wir so als Menschen miteinander einfach ein bisschen nüchterner umgehen könnten, dann würden wir wahrscheinlich auch deutlich mehr voneinander lernen können, ne? Weil dann ich auch als
Entwickler... Was willst Burschi, nüchtern?
Das ist ein Appell an Stammtisch-Movies.
Ja, man,
ja, aber das ist ja wirklich...
Das war nicht einmal ein Bier, gell?
Aber es ist ja wirklich so, wer hat denn Bock irgendwie so weggeroastet werden, außer du jetzt, ne? Und es ist ja wirklich so, dass wenn ich als Entwickler jetzt so Angst haben muss, dass ich halt, weil ich irgendwie ein bisschen Kontext gebe, da wirklich so einen großen Skandal irgendwie auslöse, das ist denn das für ein Zustand? Und natürlich sagt dann niemand was, ne? Aber gleichzeitig hast du auch dann Probleme, das erzeugt ja auch konkret Probleme, weil dann will keiner über Crunch reden, zum Beispiel, ne? Weil das auch ein durchaus nuanciertes Thema ist. Ich habe es ja schon angesprochen, ne? Die Leute, die halt auch mal das Bedürfnis haben, ein bisschen noch, weil die gerade im Flow sind oder weil die extra Bock auf ihre Arbeit haben, dass sie sagen, ich möchte unbedingt jetzt, das muss das noch fertig kriegen. Ne? Und wenn du nicht nuanciert reden kannst, dann hörst du halt von diesen Themen auch nicht, ne? Und dann redet da einfach niemand drüber oder du hörst halt nur eine Seite der Argumentation, weil die andere Seite sich nicht traut, was zu sagen. Und vor allem das Thema ist dann auch noch so doppelt kompliziert, weil dann ist es auch immer so, äußerst du, wenn du dich öffentlich äußerst über kontroverse Themen in der Spielindustrie, du willst ja aber auch noch bei anderen Spielstudios vielleicht arbeiten, ne? Und dann guckt da so, oh, die hat sich öffentlich über Crunch geäußert und so, das kann durchaus ein Problem sein, ne? Also,
ja. Kompliziert.
Ja, ich will umso mehr in dem Kontext gerne nochmal wertschätzen, vielleicht auch als Fazit, dass ich es wirklich bewundernswert und schön finde, dass ihr da so gesammelt als Team jetzt dahinter steht und sagt, obwohl das alles auch hart war, gerade nach Release und ihr da wahrscheinlich auch echt auf privater Ebene wirklich viel mitmachen musstet, aber dass ihr da so gesammelt hintersteht und sagt, nee, wir möchten das gerne gut abschließen, wir möchten da gerne noch was rausholen, wir möchten das gerne, möchten da ein schönes Finale für finden mit jetzt 2.0 und mit dem Add-on und wollen da noch was rausholen für uns und für alle anderen und das finde ich wirklich nochmal ein schönes Ende für Cyberpunk und ein schönes Finale.
Ja, also hoffen wir, jetzt muss man auch noch rauskommen und gut sein, ne?
Das geht, ja,
Bursche. Das ist ja wirklich. Wieder die Halbspielepresse. Geh, die feiert es schon. Gar da drüben.
Es stimmt halt leider. Das ist ja so.
Du schreibst auch Metacritic-Bewertungen, oder, Maurice?
Die, das ja, sind ja 0 und 10 an, gell?
Das sind ja die letzten beiden Fragen jetzt eigentlich. Ist es das Ende für Cyberpunk 2077? Also könnte noch was kommen, falls jetzt Phantom Liberty irgendwie erfolgreich ist? Oder sagt ihr, okay, das ist jetzt der Abschluss?
Ich würde sagen, dass wir schon sagen, dass es das Ende ist. Also wir sind halt jetzt wirklich volle Fahrt auf die Sequel dann danach. Dafür haben wir jetzt auch extra das neue Studio für aufgemacht, weil eben vor dem Hintergrund, was ich ja gesagt habe, Konkurrenzdruck von wegen Leute anheuern und so, dann ein Studio in den USA zu haben, ist nochmal, da kannst du natürlich auf den Talentpool zugreifen, den du hier in Europa nur schwer kriegst, von wegen, ey, hier kommt doch alle nach Polen oder was weiß ich, ne? Und ja, wir wollten halt auch als Studio sehr gerne 2 AAA-Produktionen gleichzeitig machen können. Das ist quasi so unsere nächste Evolution. Und dafür leiten wir gerade alles in die Wege. Und ich glaube, dass das Expansion, also sich in Sachen Umfang, auch wenn ich da natürlich nicht irgendwie, ja, ich mag nicht über so Stunden oder so reden, einfach weil das ist so subjektiv letztendlich. Ne? Also im Umfang, Leute, die wissen, wie wir Expansions machen, die werden da auf gar keinen Fall enttäuscht sein. Ich denke, das Ding ist vollgepackt, vor allem, weil das 2.0-Update ja auch irgendwie dazugehört. So, ne, das kriegen halt alle, aber so im Release-Zeitraum sind wir da auch eben entsprechend ähnlich. Und ich finde, dass das Gesamtpaket dann sich wirklich sehen lassen kann. Und es ist halt insofern auch nicht nur für aus Sicht, dass wir halt der Community geben, was wir halt denken, was sie auch bekommen sollten von uns. Ne? Und es ist nämlich aber auch gleichzeitig wie wir uns selber, also unsere Standards setzen, ne? Und wie wir mit den Sachen umgehen wollen, weil wir haben halt auch keinen Bock, dass halt jetzt wenn wir jetzt irgendwann mal mit dem neuen Witcher oder auch Cyberpunk da ankommen, dass das so krass nachhängt. Und das wird es, ne? Aber so sehen wir uns halt echt gar nicht. Wir sehen uns nicht als das Studio, das halt, also wir wollen nicht das Studio sein, das bekannt dafür ist, dass die das kaputte Releases oder so raushaut oder so, ne? Oder insofern muss man dazu sagen, dass für uns das Silver Lining dieser ganzen Sache doch ist, dass das doch stark zum Reflektieren und dann eben entsprechend Überarbeitung unserer eigenen Prozesse und so geführt hat. Und ja, da kann man nämlich auch spekulieren jetzt. wie wäre CD Projekt, wenn das nie geschehen wäre? Ne? Also so, wer ist dann jetzt so ein toller Arbeitgeber? Ne? Also hätten wir das mit dem Crunch aufgehört? Wie wäre es vielleicht schlimmer gewesen für uns, wenn wir damit davongekommen wären wieder? Also, ne? Also so, dass es läuft alles glimpflich und so, wir haben uns alle tot gecruncht und was weiß ich, also cool. Same shit as everywhere, Miss Sophie, as every year, Miss Sophie, und los, also weiß ich nicht.
Also, letzte Frage, ein Happy End für dich persönlich jetzt in dem Sinne? Also nicht, dass es dein Ende wäre, sondern
ja, du bist jetzt,
das Happy End von uns.
Ja, für mich ist ja wirklich, also ich arbeite dann jetzt also auch schon seit längerem dann als Vollzeit an dem neuen Witcher-Projekt. Also,
erzähl uns mehr.
Nee.
Ja, nächster Podcast. Auf geht's. Ja. Wir machen noch eine Stunde.
Wir begleiten die Entwicklung halt so über die Jahre dann in solchen Formaten. Und so. Also, aber wie eben du halt schon sagtest, ne? Also, oder dein alter Ego.
Jemand, Bursche.
Ich möchte übrigens, dass du auf deinem Twitch so ein Community Point Ding so machst, dass man das so aktivieren kann. Ja, dass du dann so fünf Minuten so reden
hier musst. Fünf meiner Twitch-Mods sind hier auf dieser Party. Also
bitte sorgt dafür. Ja, ich möchte mit denen das allen vorschlagen.
Okay.
Oder eben so, dass man das Subs geben kann und dann redest du eine Stunde so.
Oh Gott.
Jedenfalls, es ist halt noch nicht raus. Na, ich bin jetzt, glaube ich, da, also ich glaube, keiner der Entwickler ist jetzt an dem Punkt, dass sie sich trauen, irgendwie da den Tag vor dem Abend zu loben. Wir sind sehr zuversichtlich, wir haben das Spiel mitgebracht, die Leute können es zocken und sich selber überzeugen. Wir haben es auch hier, wir zeigen von einem Expansion eine stundenlange Demo. Ja, also musst du ja auch mal reinziehen. Ne? Also von uns aus ist es tatsächlich so, dass das Spiel, halt der Bild, den wir hier haben, ist tatsächlich schon mehr als 3 Monate alt, den ihr auch gespielt habt. Und ihr habt es ja hoffentlich gesehen, also es spielt sich durchaus rund, würde ich sagen.
Oh, kann man sagen.
Und wir hatten, glaube ich, noch nie so lange vor dem vor dem Release ein Produkt, das schon so fertig war. Also, ne, es ist halt noch nicht perfekt, aber in den 3 Monaten ist halt jetzt schon noch was passiert. Wir haben ja nicht einfach aufgehört. Also die Zuversicht ist auf jeden Fall da. Und wenn das jetzt rauskommt und sich da unsere Träume, sag ich mal, erfüllen, dann würde ich auch sagen, ja, all is well that ends well. Also, ja.
Sehr schön gesagt. Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für diese Runde. Vielen Dank, Miles, dass wir mal wieder miteinander gequatscht haben.
Sehr gerne.
Immer
sehr
ein
schön
Fest.
War's. Ja. Immer ein Fest, weil wir also immer.
Weil wir auf einem Fest sind, immer.
Ja, das wie stimmt. Spät ist das jetzt? So kurz nach
2023.
Ja, es ist meine Uhr sagt nach Mitternacht.
Geil.
Ja. Jetzt kannst du über Witcher reden, oder? Nach Mitternacht.
Ja, das ist die Zeit, wo du fast 24 Stunden wach. Also das ist schon, irgendwie...
Ja, wir haben wieder voll gesunde Arbeitsprozesse eingeführt. Wir arbeiten uns nicht mehr tot. Ja, ja,
ja, genau. Das ist immer ein Thema. Aber wir hatten ja alle Bock drauf. Und habt ihr mal drüber nachgedacht, so ein Hot Ones-Format, aber es geht darum, so die Leute möglichst müde zu kriegen, bevor sie
das war die Idee sind. Hier.
Ja, okay.
Aber du hältst es durch.
Ja,
ja, wir kriegen es nicht hin, noch nicht.
Du.
Es ist auch eigentlich jedes Mal das Konzept, wenn du mit mir allein podcastest und mir zum Beispiel 2 Stunden was über City Skylines erzählst.
Mürbe reden.
Wow.
Ja, ja.
Knallhart.
Ja, ist ein richtig geiles Spiel. Richtig fett.
Ja, dann da bist du aber einfach nur meine, also quasi, du bist ja auch quasi nur da dann.
Ja, ja. Du brauchst ja nur ein Outlet, mit dem du reden kannst.
Erzähl mir mehr, Chef. Ja, ja.
Ja, so funktioniert es halt manchmal.
Ja,
wenn man
also
Podcast
den City Skylines Talk kann ich total empfehlen.
Das war's.
Coming to a GDC near you.
Genau, ja. An dieser Stelle vielen Dank euch. Schön war's.